Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen im Programm. Ursprünglich sollten 62 von 172 Filialen von Karstadt Kaufhof geschlossen werden. Jetzt kommen aber doch immer mehr Filialen von der Streichliste wieder herunter. 4 Filialen in Berlin sollen gerettet werden mit Hilfe des Senats. Und wie dieser Deal funktioniert, gleich mehr dazu. Zum Start aber und ein bisschen hat auch das von einem Deal. Anfang Juli hat die Commerzbank ihre Führungsspitze verloren. Die Chefs von Aufsichtsrat und von Vorstand hatten beide ihren Rücktritt angekündigt. Einen neuen Mann für die Spitze des Aufsichtsrates gibt es nun. Brigitte Scholtes, Sie haben den Namen.
Ja, Frau Becker, das wird wohl Hans-Jörg Vetter werden, der frühere Chef der Landesbank Baden-Württemberg, der LBBW kurz gesagt. Der ist noch nicht endgültig gewählt, aber der Prüfungs- und Nominierungsausschuss, die haben den Herrn Vetter als Mitglied dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, weil er eben noch bisher nicht dem Aufsichtsrat angehört, muss er nach der Wahl zunächst noch durch ein Gericht bestellt werden. Das scheint aber recht wahrscheinlich. Und wie gesagt, die eigentliche Wahl zum Aufsichtsratschef, die ist noch nicht beendet.
Was wissen Sie über dessen berufliches Vorleben?
Ja, der Herr Vetter, das ist der ein Mann, der eigentlich aus dem Landesbanken, also aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor kommt, deren Vergangenheit, ja, die steht ja sicher mehr für Krise, für Finanzkrise, die Finanzkrise, die es ja vor gut 10 Jahren bekanntlich gegeben hat. Da hatten sich die Landesbanken ja schwer verzockt und Vetter wurde damals als Sanierer zur LBBW gerufen. Er hat da mit harter Hand saniert und hat diesen Ruf sich erworben, kurz nach der Jahrtausendwende bei der Landesbank Berlin. Er ist 67 Jahre, kommt aus Göppingen und wie gesagt, er gilt als ziemlich harter Hund.
Welche Rolle spielt nun in dieser Führungskrise der Investor Cerberus und wer ist das überhaupt?
Ja, Cerberus, das also der Höllenhund nach der griechischen Mythologie übersetzt, das ist ein amerikanischer Investor, ein aktivistischer Investor. Der hatte sich ja vor 3 Jahren sowohl bei der Deutschen Bank als auch bei der Commerzbank eingekauft. 5% hat er bei der Commerzbank jetzt noch. Und der Plan, beide Institute zu fusionieren, das stand vielleicht damals hinter dem Kauf, der ist ja bekanntlich gescheitert. In den letzten Monaten hat Cerberus dann seinen Unmut an der Strategie, dem Vorstand und auch dem Aufsichtsrat bei der Commerzbank immer deutlicher gemacht. Und das führte ja dann zu den Rücktritten Anfang Juli vom Aufsichtsratschef Stefan Schmidtmann, der heute dann sein Amt niederlegen wird, und Commerzbankchef Martin Zielke, der hat ja gesagt, er bleibt noch bis spätestens Jahresende im Amt, wenn noch kein Nachfolger gefunden werden worden sein sollte. Und Cerberus ist also nach dem Bund der größte Aktionär. Der Bund hält ja bekanntlich 15,6%. Cerberus beansprucht aber 2 Aufsichtsratsposten. Das wäre ungewöhnlich, überhaupt einen zu beanspruchen, weil den bekommt man normalerweise erst, wenn man einen Anteil von 10% hat. Ja, Cerberus hält aber Vetter nicht für geeignet. Aber da kein Sitz im Aufsichtsrat, kann Cerberus in diesem Fall da also wirklich nicht mitbestimmen. Offenbar sind die Investoren da etwas verschnupft, weil der Bund sie nicht informiert hatte über diese Auswahl. Ja, und das dürfte auch der Grund für das lautstarke Auftreten sein und die Tatsache, dass Cerberus mit der Commerzbank bisher kräftig Geld verloren hat. Als sie 2017 eingestiegen sind, da lag der Kurs noch bei etwa 11 Euro. Heute steht er bei 4,40 Euro.
Und wer soll Nachfolger für Martin Zielke werden, der noch amtierende Chef des Vorstandes? Da gibt es ja auch Namen.
Ja, da gibt es Namen, da gibt es 2 Mitglieder des Vorstands. Das ist zum einen Bettina Orlob, die verantwortet im Moment das Finanzressort, und Roland Buchhaut, der frühere ING-DiBa-Chef, der ist seit einigen Monaten verantwortlich für das Firmenkundengeschäft. Die Frage ist, ob sie wollen, weil Herr Vetter könnte ein schwieriger Aufsichtsrat werden, und dann muss man sehen, ob tatsächlich beide zur Verfügung stehen.
Brigitte Scholtes war das. Vielen Dank. Karstadt Kaufhof. Rund 62 Filialen von 172 Standorten der Kaufhauskette sollen geschlossen werden. Aber die Liste der geretteten oder zu rettenden Standorte wird immer länger. In Hamburg, in Singen, in Leonberg, in Bielefeld, in Nürnberg, Lannwasser wurden Filialen mittlerweile wieder von der Streichliste genommen. Auch 2 Filialen in Berlin konnten sich mittlerweile in die Sicherheitszone bringen. Und heute Vormittag teilte der Berliner Senat mit, dass er sich um die Rettung von 4 weiteren Standorten bemüht hat. Mit Erfolg und nach dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Anja Nils berichtet.
Vier Karstadt-Standorte in Berlin müssen nun wohl doch nicht, wie eigentlich geplant, schließen. In einem Letter of Intent haben heute das Land Berlin und die Karstadt-Gruppe eine entsprechende Absichtserklärung abgegeben. Dem seien lange schwierige Gespräche vorausgegangen, sagt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller.
Gestartet sind wir nicht nur in einem direkten Austausch mit dem Signa-Konzern, sondern eben auch mit den Vermieterinnen und Vermietern. In mehreren Telefonschalten auf mehreren Ebenen haben wir ausgelotet, wo und wie wir helfen können als Land, was von uns erwartet wird. Wir haben auf der anderen Seite auch deutlich gemacht, was wir von unseren Vertragspartnern erwarten. Verlässlichkeit vor allen Dingen auch in Bezug auf Arbeitsplätze.
Für insgesamt 800 Arbeitsplätze wird es nun keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Der Warenhauskonzern war nach der Corona-bedingten Schließung aller Filialen bundesweit in eine schwere Krise geraten und hatte im April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Im Juni kündigte Galeria Karstadt Kaufhof an, bundesweit 62 von 172 Filialen sowie 20 der 30 Niederlassungen der Tochter Karstadt Sports und 26 von 50 Karstadt Feinkostfilialen zu schließen. In Berlin standen 6 der 11 Warenhäuser auf der Streichliste. In der vergangenen Woche hatten die Karstadt-Mitarbeiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Andrea Zwicker hat 31 Jahre in der Wander-, Bade- und Strandabteilung bei Karstadt Sports gearbeitet. Jetzt hat sie Angst um ihre Zukunft, sagte sie der Berliner Abendschau.
Ich bin 57, glaube, für mich ist vorbei. Bewerb mich jetzt überall und brav, aber glaub nicht, dass ich noch eine Chance habe. Drücken Sie uns die Daumen, dass noch ein Wunder geschieht.
Über das Aus von Karstadt Sports in Berlin wird derzeit noch verhandelt. Aber die Schließung einer Filiale in Marzahn wurde bereits im Juli abgewendet. Jetzt sollen auch noch die Häuser am Tempelhofer Damm in Tempelhof, in der Müllerstraße im Wedding und der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg gerettet werden. 3 weitere wichtige Standorte sollen nicht nur gesichert, sondern wie ursprünglich geplant auch baulich weiterentwickelt werden, sagt Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Popp.
Hier am Alexanderplatz gibt es einen Bebauungsplan bereits, am Kurfürstendamm gibt es schon einen Masterplan und Werkstattprozess, am Hermannplatz fängt es jetzt erst an. Aber das ist alles ein Zeichen dafür, dass der Einzelhandels- und der Kaufhausstandort Berlin auf einem Weg ist, auch wieder sich zu modernisieren, sich weiterzuentwickeln mit den Vorhaben. Es ist wichtig, nochmal zu erwähnen, dass nicht nur Arbeitsplätze gesichert werden, sondern auch an den Standorten, die erhalten bleiben, auch 45 Millionen Euro investiert werden, um diese Standorte zukunftstauglich zu machen.
Das wird nötig sein, denn die Zukunft des Einzelhandels in Berlin steht seit der Corona-Krise auf der Kippe. Die geplante Rettung der 4 Berliner Karstadt-Filialen und damit die Sicherung von 800 Arbeitsplätzen bezeichnet Berlins regierender Bürgermeister Müller in diesem Zusammenhang als großen Erfolg. Bundesweit ist nach Verhandlungen die Zahl der von der Schließung bedrohten Filialen von 62 auf 50 gesunken.
Anja Nils war das. Weitere Häuser von Karstadt Kaufhof sollen in Berlin also erhalten bleiben mit Frist zwischen 5 und 10 Jahren. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen dem Senat und dem Konzern. Wie ist das einzuschätzen? Ist das eine zweite Chance oder doch nur verlangsamtes Sterben? Das habe ich vor der Sendung den Handelsexperten Thomas Röb gefragt, der an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg lehrt.
Ob das jetzt eine zweite Chance ist, ein langsames Sterben, kann man im Moment noch gar nicht so genau beurteilen. Ich war in der Vergangenheit tendenziell immer relativ optimistisch, was das Überleben des Konzerns betrifft, über einen Zeitraum von 10 Jahren, vielleicht sogar mehr. Wir haben jetzt dennoch durch Corona diese unglaubliche Verschärfung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und solange die Corona-Krise nicht abgeschlossen ist, wird man auch nicht verbindlich sagen können, wie es mit diesen Filialen wirklich auf mittelfristige Perspektive hin aussehen wird.
In einigen Häusern läuft ja bereits der Ausverkauf, im nordrhein-westfälischen Witten etwa oder in Braunschweig. Da haben die Mitarbeiter vor dem Wochenende ihre Kündigungen bekommen. Im Moment sieht das ja etwas willkürlich aus, welcher Standort erhalten bleibt und welcher keine zweite Chance bekommt. Ist das willkürlich oder erkennen Sie da ein System?
Die Filialen werden natürlich nicht willkürlich geschlossen, sondern nach wirtschaftlichen Parametern. Allerdings muss ich zugeben, dass das wirtschaftliche System, was man eigentlich erwartet hatte, was auch ich erwartet hatte, aber nicht nur ich, nämlich dass also vor allen Dingen die kleinen Orte schließen und die großen Städte erhalten bleiben, sich so nicht widerspiegelt. Es sind sehr viele kleine Standorte, übrigens auch der Standort meiner Heimatstadt Düren, erhalten geblieben. Es sind durchaus eine ganze Reihe von Standorten in Großstädten, wo es allerdings dann Doppelstandorte gab, Stichwort Bonn, in das Schließungsthema eingezogen worden, sodass man wirklich kein echtes System erkennen kann, sondern die Wirtschaftlichkeit scheint von sehr individuellen Faktoren vor Ort abhängen, die sich nicht an dem einfachen Parameter der Größe der Stadt oder der Größe des Ortes ableiten lassen.
Sondern?
Ja, ich vermute, dass also die allgemeine Wettbewerbslage vor Ort eine wichtige Rolle spielt, das Einzugsgebiet. Es gibt kleine Orte, die dennoch ein großes Einzugsgebiet haben. Der Wettbewerb zwischen den Standorten wird eine Rolle spielen. Wahrscheinlich wird auch die längerfristige Positionierung im Markt bei den Kunden und deren Treue, also das Kundenumfeld, ältere Kunden, weniger ältere Kunden, die zu diesem Konzept passen, eine gewisse Rolle spielen.
Bei den Verhandlungen, die es jetzt gab, stellte sich ja immer wieder das Problem der hohen Mieten als zentrale Hürde dar. Manche Häuser bekamen ja wohl dann eine Chance, wenn es ein Entgegenkommen der Vermieter gab. Wirft das ein Licht auf das generelle Problem sehr, sehr hoher Gewerbemieten in den Innenstädten?
Also die Innenstädte haben sehr, sehr hohe Gewerbemieten. Das ist ganz ohne Frage so. Da gibt es nichts zu rütteln. Und die Mieten sind auch in den letzten Jahren nochmal gestiegen, einerseits. Andererseits haben aber hier auch ein Karstadt- und Kaufhof, aber speziell auch Karstadt-spezifisches Problem, dass die Finanzinvestoren mit einem Immobilienhintergrund eingestiegen sind. Auch im Fall von Karstadt ja noch weit vor Herrn Benko. Und Refinanzierung ihres weitgehend kreditfinanzierten Engagements die Mieten nach oben getrieben haben. Also hier werden Altlasten mitgeschleppt, die schon über einige Jahre, im Fall von Karstadt sogar über 10 Jahre hinweg, ein Problem darstellen und die einfach jetzt mal bereinigt werden mussten.
Die Gewerkschaft Verdi wirft nun dem Karstadt-Kaufhof-Investor René Benko vor, er habe die Häuser gar nicht hinreichend unterstützt, weder strategisch noch finanziell. Hat die Gewerkschaft recht damit?
Die Gewerkschaft ist, glaube ich, nie zufrieden mit der Unterstützung durch den Eigentümer. Er scheint jedenfalls einen dreistelligen Millionenbetrag investiert zu haben. Wenn man berücksichtigt, dass der Benko eigentlich aus der Immobilienbranche kommt und sich hier an diesem Thema Karstadt eigentlich nur so ein bisschen versucht hat, weil er dachte, er hat gute Leute, mit denen kriegt er das schon hin, finde ich, für so ein fachfremdes Engagement hat er mit einem dreistelligen Millionenbetrag, den er reingesteckt hat, schon mehr getan als der Eigentümer vor ihm. Dass man natürlich immer mehr Geld reinstecken kann in ein Unternehmen, das Verluste schreibt, steht außer Frage. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, was sind die Chancen des Unternehmens und was sind die Chancen des Investors, das Geld wieder rauszukriegen. Ich finde die Kritik der Gewerkschaften nicht gerechtfertigt.
Wenn wir nochmal zurückblicken, die Insolvenz für Karstadt Kaufhof kam ja im April. Lange zuvor hatte aber ja schon generell das große Kaufhofsterben angefangen. Sie sagen aber dennoch, ohne Corona hätten Sie dem Kaufhausmodell durchaus eine Chance gegeben?
Ohne Corona hätte ich dem Kaufhausmodell eine längere Chance gegeben. Wir müssen ja sehen, dass Karstadt in einem Umstrukturierungsprozess begriffen war. Karstadt war zumindest in relativ ruhiges Fahrwasser geraten. Kaufhof konnte man darauf hoffen, dass es gelingt, auch in ein ruhigeres Fahrwasser zu kriegen. Diese Bemühungen hätten allerdings angesichts der Größe des Problems, des strukturellen Problems, Zeit gebraucht. Diese Zeit hat man durch Corona nicht bekommen. Und dementsprechend ist es natürlich jetzt ein Problem, zu hoffen, dass die Zeit, die man vorher nicht durch Corona bekommen hat, dass man die jetzt möglicherweise wieder bekommen wird, wenn Corona vorbei ist. Denn die Verluste, die Corona-Verluste, müssen jetzt durch dieses Sanierungs-Restrukturierungsprojekt aufgefangen werden. Und erst wenn das gelingt, hat man eine Chance, das Ganze wieder in dieses leicht ruhigere Fahrwasser zu kriegen, in dem man vorher war. Und dann wird man sehen, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert. Ob es Kaufhof und Karstadt als Warenhäuser in 20 Jahren noch gibt, muss ich offen lassen. In vielen Standorten mit Sicherheit ja, aber ob das noch an der gleichen Anzahl von Standorten der Fall sein wird, wie selbst heute nach dieser Krise, das wage ich nicht zu prognostizieren.
Jetzt ist es ja so, wenn wir nochmal auf die aktuelle Nachrichtenlage gucken, es ist so, dass es ein Do-Odes-Geschäft geben soll zwischen dem Berliner Senat und dem Unternehmen. 4 Kaufhäuser werden von der Streichliste genommen und im Gegenzug will der Senat 3 große Bauprojekte des Konzerns in der Stadt unterstützen. Das heißt, es gibt im Gegenzug für die zurückgenommene Streichliste im Ergebnis nicht weniger Kaufhäuser, nicht weniger Karstadt-Kaufhof-Filialen, sondern mehr?
Ja, in jedem Fall ist es natürlich so, dass hier kein Geld gedruckt werden kann. Also wenn hier Standorte, speziell auch handelsspezifisch genutzte Standorte, ausgebaut werden dürfen, dann bedeutet das natürlich ein Mehr an Handelsangebot, das irgendjemandem höchstwahrscheinlich zur Last fallen wird. Wenn das jetzt nicht die Karstadt-Kaufhof-Mitarbeiter, die bestehenden sind, dann vielleicht jemand anders.
Und es ist ja auch so, dass die Modekette Esprit rund 50 Filialen bis November des Jahres schließen will. Appelrath Küpper und Hallhuber, beides Bekleidungsketten, sind auch pleite. Und welche Spuren die Corona-Krise noch hinterlässt, wird man sehen. Vor dem Hintergrund Einzelhandel, innerstädtischer Einzelhandel, das steht zumindest vor dem Umbruch, oder schlimmer?
Ich werde Sie vielleicht überraschen, wenn ich sage, dass ich das gar nicht so problematisch finde. Vielleicht unterschätze ich das Problem, aber der innerstädtische Einzelhandel ist vor allen Dingen, also in den größeren Städten, ist vor allen Dingen ein textilgetriebener Einzelhandel. Und gerade der textilgetriebene Einzelhandel ist ein sehr, sehr innovativer und sehr umbrüchiger Einzelhandel. Da kommen immer wieder neue Konzepte jetzt aus Asien, Japan mit Uniqlo, Inditex hat Bershka und Desigual und weiß ich nicht was noch dazu entwickelt und. Da kommen immer wieder neue Konzepte und die jetzt gestorben sind, Esprit vor allen Dingen, die hatten schon seit Jahren Probleme. Ja, also ich bin, also was das anbetrifft, dass also die jetzt dem Markt geschiedenen textilen Handelsformate, dass die ersetzt werden können durch neue innovative Konzepte, da bin ich ganz optimistisch, weil es die jetzt schon immer wieder gibt, immer wieder neu gibt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Ödnis bleibt, ja, nachdem sozusagen Sturm Kyrill, der jetzt gewissermaßen über den deutschen Einzelhandel in Form von Corona hinweggefegt ist.
Thomas Röb war das, er ist Professor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Eine Sondersitzung des Finanzausschusses gab es bereits zum Fall des pleitegegangenen DAX-Konzerns Wirecard. Im Mittelpunkt standen die Antworten des Bundesfinanzministers und des Bundeswirtschaftsministers, die Auskunft geben sollten über womöglich verpasste Warnsignale für diesen Bilanzskandal. Bei dieser einen Sitzung soll es nun nicht bleiben. Tobias Beetz.
Für die Bundesregierung dürfte es die letzte Chance sein, um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal abzuwenden. Am Nachmittag wollen die Obleute des Finanzausschusses per Videoschalte die Details für die weitere Wirecard-Sondersitzung festlegen. Linke und Grüne haben das beantragt, mit dem besonderen Wunsch, das Bundeskanzleramt zu befragen. Zuvor hatten sich Finanzminister Scholz, SPD und Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU den Fragen des Finanzausschusses gestellt. Aber auch das Kanzleramt spielt eine Rolle. Es soll sich mehrfach für Wirecard eingesetzt haben. Unter anderem lobbyierte auch Ex-Wirtschaftsminister zu Guttenberg, inzwischen tätig als Unternehmensberater, für Wirecard beim Kanzleramt. Unklar ist, ob das Bundeskanzleramt tatsächlich im Finanzausschuss Auskunft geben wird. Der Ausschuss kann lediglich einladen. Beim Untersuchungsausschuss ist die Situation anders. Die Mitglieder könnten Personen vorladen. So könnte die Opposition das Thema auf die politische Bühne zerren. Denn Befragungen im Untersuchungsausschuss sind in der Regel öffentlich. Ob es den Untersuchungsausschuss, auch bekannt als schärfstes Schwert der Opposition, geben wird, hängt auch vom Verlauf der zweiten Sondersitzung ab.
Tobias Beetz war das. Die Medizintechnik-Tochter von Siemens, Siemens Healthineers, will für mehr als 16 Milliarden Dollar eine US-Firma kaufen, mit der schon zusammengearbeitet wird im Bereich der Strahlentherapie bei Krebserkrankungen. Das ist der größte Zukauf für das Unternehmen bislang. Tobias Krone berichtet über Pläne und Zahlen.
Bisher beliefert Siemens Krankenhäuser und Arztpraxen mit Ultraschall- und Röntgengeräten. Auch Kernspintomographen hat es im Programm. Seit 2 Jahren hat der Münchner Elektrokonzern dieses Medizintechnikgeschäft ausgelagert in die Tochterfirma Siemens Healthineers mit Sitz im fränkischen Erlangen. Und dort strebt man nun den größten Deal in der Siemens-Konzerngeschichte an. Für gut 16 Milliarden US-Dollar will Siemens Healthineers das amerikanische Unternehmen Varian Medical Systems kaufen. Daniela Bergdold von der Deutschen Schutzvereinigung Wertpapierbesitz sieht den Kauf als eine logische Folge.
Durch die Akquisition stellt sich Healthineers noch einmal breiter auf. Jetzt nimmt man noch einmal ein Unternehmen dazu, das in der Diagnostik und der Behandlung von Krebs weit vorne ist.
Das fehlte bisher noch im Portfolio von Siemens Healthineers. Varian Medical Systems sitzt im kalifornischen Silicon Valley und beschäftigt weltweit 10.000 Mitarbeitende. Das ist etwa ein Fünftel der Belegschaft bei Healthineers. Beim Umsatz ist das Größenverhältnis ähnlich. Einfach mal so macht man so einen Einkauf nicht, ist Daniela Bergdold überzeugt.
Das ist ein ganz großer Schluck aus der Pulle. Die macht man nur, wenn man von sich selbst sehr überzeugt ist und von seinem Geschäft.
Das ist man bei Healthineers. Auch wenn das Geschäft mit Ultraschalls und Röntgengeräten im vergangenen Halbjahr durchwachsen lief. Das aber sei kein Wunder. Schließlich hatten Krankenhäuser ja in der Corona-Krise andere Prioritäten als neue Röntgengeräte, sagt der Analyst der NordLB, Holger Fechner. Zwar sehe man schwankende Zahlen.
Aber natürlich bei weitem nichts im Vergleich zu Produktionsunternehmen, also VW beispielsweise, die da erhebliche Rückgänge hatten. Sondern das ist noch relativ ausgeglichen. Also Siemens Health Engineers schlägt sich auch in der Krise relativ gut mit positiven Zahlen.
Auch in der Münchner Zentrale des Mutterkonzerns begrüßt man den Kauf. Siemens-Chef Joe Kaeser sieht sich in seiner Auslagerungspolitik bestätigt und gewährt der Tochterfirma einen Kredit. Die andere Hälfte für den Kauf soll über eine Kapitalerhöhung der Healthineers-Aktien reinkommen. Dadurch sinkt der Siemens-Anteil von 85% auf 72%. Der Streubesitz erhöht sich und damit auch die Wahrscheinlichkeit, aus dem MDAX in den deutschen Aktienindex DAX der größten 30 Aktienunternehmen aufgenommen zu werden. Das Risiko, dass sich Healthineers mit dem Kauf so verschätzt wie Siemens vor 6 Jahren mit der 8 Milliarden Übernahme des Fracking-Gas-Unternehmens Dresser Rand, das sieht Analyst Holger Fechner nicht.
Es ist ein Partner, den man schon kennt. Das heißt, man hat eine langjährige Verbindung, Partnerschaft.
Insofern sei die Übernahme sinnvoll. Auch die Anlegeranwältin Daniela Bergdold sieht für Siemens Healthineers eine gute Zukunft.
Tobias Krone war das. Also Siemens Healthineers, nehmen wir den Konzern und die Kaufpläne mit in den Frankfurter Börsensaal zu Viktor Goitka. Herr Goitka, was hielt der Aktienmarkt davon?
Ja, das Unternehmen hatte natürlich auf den Beifall der Investoren gehofft. Es hieß heute Morgen sogar, man könnte damit vielleicht in den deutschen Leitindex aufsteigen. Aber statt Klatschen an der Börse heißt es eher Klatsche an der Börse für Healthineers, denn die Aktien sacken um 7,6% heute runter. Denn viele Anleger sagen, 14 Milliarden Euro für diesen US-Krebsspezialisten, das ist ganz schön sportlich, diese Summe. Healthineers müsste dafür auch neue Aktien ausgeben. Dann müssten sich die bisherigen Aktionäre den Gewinn mit neuen Aktionären teilen. Und das ist an der Börse überhaupt nicht beliebt. Klarer Daumen runter.
Wir haben zu Beginn der Sendung berichtet über den neuen Mann an der Spitze des Aufsichtsrates der Commerzbank, den designierten neuen Mann. Führungskrise also teilweise beendet. Fand das die Börse gut?
Ja, das kommt natürlich an der Börse. Commerzbank-Titel aktuell 1,8% im Plus. Sie haben am Nachmittag nochmal deutlich angezogen, gerade eben nach dieser Mitteilung der Commerzbank. Es gebe jetzt sozusagen, man habe den ehemaligen Baden-Württemberger Landesbanker Hans-Jörg Vetter offiziell zum Kandidaten für die Spitze des Aufsichtsrates gemacht. Bund und Arbeitnehmer sollen diesen Mann ja dem Vernehmen nach ganz gut finden. Also schauen wir mal, was da rauskommt.
Nachrichten gab es von Bayer. Der lang geplante Verkauf der Tiermedizinsparte ist nun abgeschlossen. Elanca heißt der Käufer, ist eine US-Firma. Und die mehr als 5 Milliarden Euro Verkaufspreis, die kann Bayer ja auch gut brauchen.
Ja, Sie sagen es, Frau Becker. Bayer kann im Streit um das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in den USA ja buchstäblich jeden Cent gut gebrauchen. Denn da könnte in den USA eine teure juristische Rechnung ins Haus stehen. Man rechnet ja bei einer möglichen Glyphosateinigung mit einer Summe von etwa 8 bis 10 Milliarden Euro. Und 5 Milliarden dafür, dass man die sowieso ungeliebte Tiermedizin jetzt gewissermaßen an ein neues Herrchen gibt, das kommt an der Börse gut an. Bayer-Titel heute 3,5% im Plus.
Lassen Sie uns noch einen Blick auf einen speziellen US-Wert richten, auf Microsoft. Der Software-Riese hat bestätigt, dass er gerne das US-Geschäft der Videoplattform TikTok kaufen möchte. Das ist ja mehr als ein normales Geschäft. Der Mutterkonzern von TikTok sitzt in China, ist dem US-Präsidenten höchst suspekt. Am liebsten will er die App verbieten oder vielleicht eben das in die USA holen. Diese ganze Geschichte, wie spiegelt sich das an und bei der Microsoft-Aktie?
Microsoft-Titel, die schießen in den ersten Handelsminuten in den USA richtig nach oben. Aktuell immerhin noch ein Plus von 3,5%. Denn TikTok wäre eigentlich eine ganz gute Ergänzung für Microsoft. Man hat ja schon das soziale Netzwerk LinkedIn, könnte jetzt noch ein paar mehr Werbeeinnahmen mit TikTok bekommen, so man sich das sichern würde. Und auch bei allem politischen Gegenwind, den wir in den USA in Sachen Tech-Konzerne sehen, da ist es natürlich gut, wenn sich Microsoft als Macher, als Lösung für Trump sozusagen inszenieren kann. Das gefällt den Aktionären.
Auch das hatten wir kurz in der Sendung. Es soll in diesem Monat noch eine zweite neue Sitzung des Finanzausschusses zum Fall Wirecard geben. Gab es da eine Reaktion?
Na, Wirecard-Aktien sind an der Börse zum wirklichen Zockerpapier geworden. Wirecard-Aktien geben 0,8% nach.
Dann haben wir noch Euro-Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro bei einem Dollar 17,35. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel negativ bei minus 0,53% und der Goldpreis bei 1.968 Dollar je Feinunze.
Viktor Goitka war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Doris Schäfer-Noska am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.